Es ist ja erstaunlich, wie eure Gemeinde wächst. Es ist sehr ermutigend. Jetzt hoffen wir nur noch, dass ihr bald ein größeres Gebäude kriegt. Aber das ist ja ein schönes Problem zu haben, nicht? Dass man ein größeres Gebäude braucht. Wie angekündigt, unser Predigttext ist aus 1. Philipper, 1. Kapitel von Philipper. Es gibt ja nur einen Philipper, für die es vielleicht nicht wissen. 1. Kapitel von Philipper, Verse 9 bis 11. Philipper 1, Verse 9 bis 11. Das ist das Wort Gottes. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis zum Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Soweit das Wort Gottes, lasst uns um Gottes Segen beten. Unser himmlischer Vater, wir bitten dich, jetzt, wo wir zur Predigt kommen, dass du zu uns redest, dass es nicht die eitlen Worte eines eitlen Menschen sind, sondern das Wort des lebendigen Gottes. Lass dein Volk ermutigt, korrigiert, geleitet werden. Gib uns Demut zu hören. Lass deinen Namen erhoben sein und nicht den Namen eines Menschen. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Geliebte Gemeinde unseres Herrn Jesu Christi, die Predigt, die jetzt vor euch liegt, umfasst ungefähr 2 Jahrzehnte pastoralen Dienstes. Und ich hätte mir gewünscht, dass mir jemand diese Predigt vor 20 Jahren predigt. Ich hätte mir sehr viel Leid erspart, sehr viele Probleme, sehr viele Gemeindeabgänge. Und vor allem meine Familie sehr viel Schmerz. Und deshalb bitte ich euch nicht um meinetwillen, aber um Willen des Wortes Gottes und euretwillen wirklich gut aufzupassen. Denn ich glaube, dass diese Predigt oder der Text, der Inhalt dieses Textes, gerade für die reformierte Bewegung von unglaublicher Wichtigkeit ist. Und im Brief an die Philipper, darin eröffnet uns nämlich Paulus gleich zu Beginn einen Einblick in sein pastorales Herz. Ein Herz, welches zunächst einmal voll ist mit Danksagung für seine geliebten Philipper. So haben wir zum Beispiel gleich in Vers 4 gelesen: Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Damit beginnt er gleich einmal mit seiner Dankbarkeit für die Philipper. Er denkt oft an die Philipper und er dankt Gott andauernd für sie. Ich muss mich entschuldigen, ich nehme eine Medizin, die mir meinen Mund völlig austrocknet. Ich riskiere da jetzt was. Diese geliebten Philipper, diese Geschwister sind nicht wie so viele heute und wie zum Beispiel die Korinther damals oder die Galater damals, heute heiß, morgen kalt, heute fest entschlossen für Christus einzutreten, morgen wieder mit einem Fuß in der Welt. Nein, von ihrer Bekehrung an waren diese Philipper fest entschlossen, für das Evangelium und für Christus, für den Weg Gottes einzutreten. Treu zu sein, sowohl in ihrem Leben als auch in ihrem Dienst und ihrem Werk für Christus. Sie waren in keiner Weise kapriziös oder wankelmütig. Man muss kein Experte oder kein Theologe sein, um zu sehen, dass das Herz des Paulus wirklich ganz nahe bei den Philippern war. Es war, wenn man das so sagen darf, eine oder seine Lieblingsgemeinde. Und deshalb, weil sie so treu waren und weil sie so nahe bei Christus waren, ist Paulus Gott so dankbar für die Philippa. Aber er ist nicht nur dankbar für sie, sondern er betet auch für sie. Und was er genau betet, das sehen wir uns heute Morgen an. Und die Stelle, die wir haben, ist so eine Stelle, wo man normalerweise schnell drüber liest und sagt, aha, ja nett, er betet für sie. Und das ist genau das Problem mit Stellen wie diese und mit unserer Bibellese. Wir lesen schnell und es ist auch gut, dass wir große Stellen oder umfassende Stellen lesen und viel lesen, aber es ist natürlich auch die Gefahr, dass wir nicht genau lesen. Und diese Stelle, die wir heute haben, ist eigentlich sehr explosiv. Ich möchte sie nochmal lesen, denn der Inhalt dieser Stelle ist wirklich wichtig. Er sagt, um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Nun, bevor wir in dieses Gebet im Detail einsteigen, müssen wir etwas Wichtiges festhalten. Nur drei Verse vorher hat Paulus seine Gewissheit gegenüber den Philippern geäußert, dass der, welcher in ihnen ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Und nun betet er aber in Vers 10, dass sie lauter und ohne Anstoß sein mögen bis auf den Tag Jesu Christi. Das klingt ja nach logischen Gesichtspunkten etwas widersprüchlich, oder nicht? Wenn sich Paulus denn so sicher ist, dass sie auch wirklich gläubig sind und dass Gott sein Werk in ihnen ganz sicher vollenden wird, warum betet er dann jetzt genau dafür? In Kapitel 2, Vers 12 und 13 gebraucht er noch stärkeres Vokabular, wenn er sie anweist, treu zu bleiben und schreibt, ihre Rettung mit Furcht und Zittern zu verwirklichen, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Na, hier scheint der Widerspruch sogar im gleichen Vers zu sein. Wie können wir denn sowas auflösen? Ja, wer ist es denn jetzt? Ist es Gott, der sie durchbringt, oder sind es sie? Ich bringe das jetzt so plakativ aufs Parkett, weil wir doch zeigen müssen, dass wir keine Angst haben vor Stellen, die schwierig zu verstehen sind. Es ist kein Widerspruch hier. Es ist nur ein Scheinwiderspruch. Was wir hier sehen, ist, dass die Bibel beides lehrt. Die Bibel lehrt Gottes Souveränität und gleichzeitig des Menschen volle Verantwortung. Nur weil wir es intellektuell nicht erfassen können, heißt das nicht, dass es nicht stimmt. Und das ist das Problem der Aufklärung. Das ist das Problem des Humanismus, dass wir gelehrt wurden und immer noch gelehrt werden, in ganz humanistischer Manier, dass was wir nicht verstehen, nicht wahr ist. Das ist es doch, was wir in der Schule gelehrt haben. Dass wir, wenn es wir nicht verstehen, kann es nicht sein. Aber ich möchte euch auch darauf hinweisen, dass wir sowohl Konzepte lernen und auch in der Schule gelernt haben und mit Konzepten arbeiten, die wir nicht erfassen und doch als wahr ansehen. Zum Beispiel Unendlichkeit. Die Mathematik rechnet mit dem Konzept der Unendlichkeit und hinterfragt es nicht. Niemand hier kann sich Unendlichkeit vorstellen. Man nimmt auch in unserer Wissenschaftlichkeit heute, in der sogenannten Wissenschaft, auch ganz idiotische Konzepte an, wie zum Beispiel die Big Bang-Theorie oder die Evolutionstheorie. Kann sich kein Hund vorstellen oder auch erklären. Und doch nimmt man sie an. Also das Konzept mit dem nur was wir verstehen können, kann auch wahr sein, das haut ja selbst in der säkularen sogenannten Wissenschaft nicht hin. Aber wir müssen es verstehen, wir müssen das unbedingt auch erfassen, dass der Verstand nicht über der Schrift steht, sondern dass die Schrift über den Verstand steht. Das ist eine ganz fundamentale Wahrheit, die wir erkennen müssen und verstehen müssen. Es ist nicht der Verstand, der die Schrift prüft, es ist die Schrift, die den Verstand prüft. Und was die Schrift lehrt, ist richtig. Wenn der Verstand nicht übereinstimmt, muss der Verstand geändert werden und nicht die Schrift. Es gibt weitere Beispiele, zum Beispiel die Frage des Evangelisierens, obwohl wir einen souveränen Gott haben, der erwählt. Warum evangelisieren, wenn Gott eh erwählt? Ganz einfache Antwort, weil Gott es sagt. Und dann gibt es Leute, die sagen, na Moment, das verstehe ich jetzt nicht. So sind wir. Ich glaube, da sind wir Österreicher noch ein bisschen unangenehmer. Nicht? Wir stampfen dann mit dem Fuß auf und sagen, nein, das möchte ich jetzt wissen. Nein, das musst du nicht wissen. Gott gibt uns den Missionsbefehl und die einzig richtige Antwort sagen, jawohl, mein Herr. Und nicht, das musst du mir jetzt erklären, bevor ich gehe. Es gibt nur, hier bin ich Herr, ich gehorche. Und nicht, das musst du mir zuerst erklären. Gott verwendet Mittel für seinen Missionsbefehl. Gott hat es eben so eingesetzt, dass wir hinausgehen müssen, das Evangelium zu verkünden. Und er hat es so bestimmt. Und wenn ihr die Kirchengeschichte etwas betrachtet, dann werdet ihr sehen, dass die Reformierten die waren, durch die Kirchengeschichte hindurch, die am meisten evangelisiert haben. Die gehorsamsten waren in dem Bereich. Oder nehmt zum Beispiel die Autorenschaft der Bibel. Da werden auch die Arminianer plötzlich reformiert. Weil die glauben auch, dass Menschen die Bibel geschrieben haben und dass trotzdem jedes Wort von Gott ist. Da haben sie plötzlich dann auch des Menschen freien Willen und trotzdem Gottes Souveränität. Da geht es ja auch. Dieses Konzept kommt wieder und wieder und wieder vor. Gottes Souveränität und des Menschen Verantwortung. Und Spurgeon hat es so erklärt, das sind wie zwei Metalle, die auf menschlichen Ambossen nicht zusammengehauen werden können, aber auf himmlischen. Wir können es nie verstehen, wie das zusammengeht. Wie Gott gleichzeitig voll souverän sein kann über jedes Detail der Weltgeschichte. Und wir gleichzeitig voll verantwortlich sind. Sagt ja nie, der Mensch hat keinen freien Willen. Der Mensch hat einen freien Willen. Er hat keinen souveränen Willen. Er hat einen freien Willen. Und gleichzeitig ist Gott souverän über alles, was passiert. Auch im Rahmen dieses sogenannten freien Willens. Wir können diese Dinge auflösen, wenn wir biblisch denken. Beides stimmt gemäß der Bibel. Der freie Wille und Gottes Souveränität. Nur weil es intellektuell nicht erfassbar ist, nur weil unsere Gehirne und unser Verstand zu klein ist, heißt es nicht, dass es nicht stimmt. Ihr müsst eines verstehen, was ihr wahrscheinlich eh versteht. Wir haben es mit einem unendlich großen, heiligen, wunderbaren Gott zu tun und wir sind limitiert. Calvin hat das so erklärt, Finitum non capax infinitum, das Begrenzte kann das Unbegrenzte nicht erfassen. Ist ja so, nicht? Gott ist unbegrenzt, wir sind begrenzt. Das heißt aber auch, dass demzufolge Mysterium eine Gegebenheit sein muss. Wenn wir begrenzt sind und Gott unbegrenzt, dann muss ja Mysterium an jeder Ecke sein. Das heißt, dann müssen wir in jeder Ecke in der Schrift an etwas stoßen, was wir nicht verstehen können. Und dann kann die Antwort ja nicht sein, oho, dann ist das Christentum nicht wahr. Weil das sind so viele Dinge, die wir nicht verstehen. Die richtige Reaktion ist nicht Zweifel, sondern Doxologie. Gott ist so groß, so wunderbar, dass wir ihn nicht erfassen können. Aber nun zurück zu unserer Stelle. Paulus hat die Philipper seiner Gebete versichert. Seine Liebe für sie ist der Grund seiner Gebete und dann offenbart er den Inhalt dieser Gebete. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Er redet davon, dass ihre Liebe noch mehr und mehr überströme. Das heißt, sie haben schon Liebe. Da ist schon Liebe in der Gemeinde, aber er will, dass noch mehr ist. Es kann immer mehr Liebe sein in der Gemeinde. Und hier ist die Lektion, die ich so lange als Pastor selbst nicht verstanden habe. Paulus verbindet hier etwas, was wir blöderweise so oft trennen, speziell als Theologen: Liebe und Erkenntnis. Er tut das oft, wenn man genau schaut. 1. Korinther Kapitel 13, Vers 2. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich wenig? Nein, nichts, sagt er. So wäre ich nichts. Oder 1. Korinther 8, 1. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wo war dieser Vers, als ich im theologischen Studium war? War ich ganz schön aufgebläht. Paulus warnt hier vor etwas, was in heutigen Gemeinden oft getan wird, dass Liebe gegen Erkenntnis ausgespielt wird. Ein sogenanntes falsches Dilemma oder eine falsche Dichotomie. Vielmehr verbindet er Liebe und Erkenntnis als untrennbar verbunden. Als bibeltreue Christen, speziell als reformierte Christen, wo wir die gute Theologie haben, müssen wir uns das unbedingt zur Kenntnis nehmen und verstehen, zu Herzen nehmen. Und was mir in der deutschsprachigen evangelikalen Landschaft seit jeher auffällt, ist, dass wenn jemand irgendeinen Korrekturanspruch erhebt, wird sofort das G-Wort erhoben, Gesetzlichkeit, und dann ist die Debatte sofort vorbei und dann wird sofort Liebe ins Treffen geführt und dann kann nicht mehr diskutiert werden. Da wird sofort jemand als gnadenlos lieblos dargestellt und wird Liebe gegen Lehre ausgespielt. Und als ehemaliger Jurist bezeichne ich das als Schutzbehauptung. Als Abwehr. Paulus verwendet hier das griechische Wort Agape für Liebe. Er beschreibt damit die Liebe Gottes und das ist die Liebe, echte Erkenntnis Gottes. Diese Liebe ist selbst Erkenntnis echter Art, der tiefsten Art an sich. Eine Liebe, die Gott kennt und die aus Gott fließt. Das ist eine Erkenntnis, die einen Christen gefangen nimmt und verändert. Eine Erkenntnis, die in Liebe gegründet ist. Erkenntnis ohne Liebe ist doch bloß ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Die Frage ist jetzt, warum Paulus gerade hier an dieser Stelle in diesem Brief für das betet, für Erkenntnis in Liebe bezüglich der Philipper, seiner vermeintlichen Lieblingsgemeinde. Er hat nämlich gehört, dass es in dieser Gemeinde, und darum geht es in diesem Philipperbrief, wenn man genau hinschaut, es geht um Konfliktpotenzial in dieser tollen Gemeinde. In der tollsten Gemeinde gibt es Sünde. Deshalb soll man nicht gleich davonlaufen, wenn es Probleme gibt. In der tollsten Gemeinde gibt es Sünde, auch in dieser Philipper-Gemeinde. Zum Beispiel gibt es hier das Problem zwischen zwei Schwestern, die beide gottergebene, fruchtreiche Schwestern waren im Dienst. Kapitel 4, ich ermahne Jodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu seinem Herrn. Die werden dann später beschrieben als beide gute, gottergebene Schwestern. Paulus kennt die Kunstgriffe des Teufels. Und er kennt auch die menschliche Natur, deshalb spricht er die Lösung für Konflikte in der Gemeinde hier frontal an. Deshalb betet er, dass ihre Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und in allem Urteilsvermögen. Paulus sagt, Leute, ihr müsst Liebe und Erkenntnis verbinden, dann könnt ihr in Frieden miteinander leben. Natürlich fragen wir jetzt, wie können wir diese Erkenntnis, die in Liebe gegründet ist, erhalten? Es ist ja eine Sache, darüber zu reden, es ist eine andere, das auch zu leben. Diese Liebe in Erkenntnis kann nur von Gott kommen. Deshalb betet ja Paulus dafür. Und auch wir müssen dafür beten. Ich habe in meinem Leben viele Eiferer für wahre Liebe, für wahre Lehre kennengelernt. Einen ganz besonders gut, den habe ich oft im Spiegel gesehen. Eiferer für wahre Lehre, der neue Luther, der immer verfolgt wurde, weil er die wahre Lehre verkündet hat, die aber nur sehr wenig Liebe und Geduld für die Brüder gezeigt haben. Und dann ist natürlich die Prophezeiung, die selbst erfüllend ist, nicht? Man geht mit dem großen Vorschlaghammer herum, mit der guten Lehre, und dann ist man der arme Verfolgte. Jeder verfolgt einen wegen der wahren Lehre. Nur 20 Jahre später kommt man drauf, dass man nicht wegen der Lehre verfolgt worden war, sondern weil man sich wie ein Vollidiot aufgeführt hat. Ja? Da muss man aufpassen. Da gibt es viele von uns Reformierten. Das ist ungefähr so, Calvin hat es so genannt, wenn man einem Verrückten, das ist so, wie man einem Verrückten ein Schwert in die Hand gibt, nicht? Das ist, wenn man einer unreifen Person die gute Lehre gibt, die nicht bereit ist dafür. Nicht? Das sieht man auf Facebook jeden Tag oder auf den Podcasts. Nicht, wenn die Hüter der wahren Lehre, die nichts vom christlichen Leben verstehen oder von der Liebe Christi verstehen oder von der Geduld mit den Brüdern verstehen, wenn man denen die wahre Lehre gibt und die dann die Hüter des Heiligen Grals werden. Ich habe aber auch umgekehrt sogenannte Apostel der Liebe gesehen, die teilweise noch brutaler waren auf ihre Art und die Lehre verabscheut haben, die jeden gnadenlos verfolgt haben, der für die wahre Lehre eingetreten ist. Paulus sagt uns, dass beide Gruppen komplett falsch liegen. Geschwister, wenn wir wirklich in der Gegenwart Gottes leben, wenn wir beten, sein Wort studieren und anwenden, dann werden wir mehr und mehr wie unser Herr denken und wir werden auch zunehmend wie unser Herr handeln. Nicht nur intellektuell, sondern in unserem ganzen Benehmen. Ich habe im Laufe meines Lebens gelernt oder auch eine Antenne dafür entwickelt, dass ich relativ schnell merke, ob jemand nahe beim Herrn lebt oder nicht. Man kann das relativ schnell herausfinden. Das sind Leute, die nicht nur an wahrer Lehre interessiert sind, sondern die auch in ihrem ganzen Verhalten, in ihrem ganzen Leben, ihrem ganzen Benehmen diese Lehre ausstrahlen. Wir müssen lernen, in der Nähe unseres Herrn zu leben. Ihr könnt nicht in der Nähe des Herrn leben, indem ihr die Bekenntnisse verteidigt. Da kommt man dem Herrn nicht näher, weil unser Herr ist nicht ein Bekenntnis. Unser Herr ist nicht das Abhaken von Glaubenssätzen. Unser Herr ist eine Person, der man als Person nahe kommen muss. Und das Problem ist, wir Reformierten trauen uns das nicht mehr sagen, seit die Charismatiker mit den Exzessen uns in Angst und Schrecken versetzt haben. Da sind wir vor lauter Angst in die andere Richtung gelaufen und an der Wand angeknallt. Und jetzt trauen wir uns nichts Befindliches mehr sagen. Wir trauen uns nicht mehr von Erfahrung sprechen. Wir trauen uns nicht mehr von persönlicher Beziehung sprechen. Und jetzt sind wir so Riesenköpfe, herumlaufende Köpfe geworden, die nur mehr von Lehre sprechen und von Lehrsätzen sprechen. Wir trauen uns nicht mehr von Erfahrung sprechen. Wir trauen uns nicht mehr von übernatürlichem Trost sprechen. Wir trauen uns nicht mehr von Gebetserfahrungen sprechen. Die Frage ist jetzt natürlich nur, wo tun wir Leute wie den Georg Müller hin? Kennt ihr den Georg Müller? Wo tun wir die hin, die aufstehen und wussten, dass sie im Gebet erhört wurden? Wo tun wir die hin, die Gemeinschaft? Wo tun wir die Puritaner hin? Das war weit mehr als Glaubenssätze. Das waren Leute, die in der Gegenwart des Herrn gelebt haben. Die weit mehr waren als nur Vertreter von reiner Lehre, die den Herrn persönlich gekannt haben. Ich persönlich habe das Buch Gott erkennen von J.I. Packer als absolut wichtig empfunden in meiner persönlichen Entwicklung. Ich wünschte, jeder Christ würde das lesen. Denn J.I. Packer, ich glaube, das ist übersetzt worden auf Deutsch, ganz sicher, ja. Den wichtigen Punkt, den Packer macht, ist, es gibt einen immensen Unterschied zwischen über Gott wissen und Gott kennen. Knowing about God und knowing God. Und es ist absolut wichtig, dass der Christ Gott kennt auf einer intimen Basis und es beginnt mit dem Studieren seines Wortes. Der Heilige Geist ist nie weit weg von seinem Wort. In dieser Stelle, worüber spricht Paulus wirklich hier? Paulus spricht hier über Heiligung. Er möchte, dass die Liebe noch mehr und mehr überströmt in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit wir wissen, damit wir wollen, damit wir tun, was vor Gott recht ist, und das aus einem überströmenden Herzen, das überströmt mit Liebe für Gott und für meinen Nächsten. Erkenntnis alleine bläht ja auf, aber echte geistliche Erkenntnis, die in Liebe zu Gott gegründet ist, führt zu echter Heiligung, die herzlicher Gehorsam ist. Das ist Heiligung, herzlicher Gehorsam. So soll uns unser Herr und Meister vorfinden, wenn er zurückkommt. In herzlicher Heiligung. Paulus benutzt hier das Wort lauter, authentisch, wahrhaft. Wir sollen nicht künstlich und oberflächlich sein. Wir sollen aber auch, steht hier, ohne Anstoß sein, arglos. Das griechische Wort hier hat eine aktive, aber auch eine passive Bedeutung. Wir selbst sollen lauter und arglos sein, aber auch als Vorbilder in der Gemeinde lauter und arglos sein. Was ihr Erwachsenen tut, ist zwar auch für euch wichtig, aber auch für alle anderen, speziell für die Kinder. Wenn zum Beispiel euer Gottesdienstbesuch eher sporadisch ist, dann sehen die Kinder von eurem Nächsten das auch. Oder wenn ihr hinter den Rücken von euren Brüdern schlecht redet, dann sehen das die Kinder von eurem Nächsten auch. Und die sehen das dann so und sagen, na, so schlimm ist das dann auch nicht. Und die wachsen so auf. Ihr habt eine Riesenverantwortung im Reich Gottes. Dann sollen wir erfüllt sein mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden. Zur Ehre und zum Lob Gottes. Heiligung. Dass wir in Christus ein neues Herz erhalten haben, sollen wir auch demgemäß leben. Ihr müsst verstehen, Heiligung ist das Logischste, was es überhaupt gibt. Wenn sich die Wurzel ändert, muss sich doch die Frucht auch ändern. Es gibt es doch nicht, dass sich die Wurzel ändert und die Frucht nicht ändert. Die Frucht, die alte, bleibt. Das reimt sich alles so schön im Englischen. Fruit and root and fruit. Es geht im Deutschen alles nicht. Ist viel bombastischer im Englischen. Paulus zeigt uns den echten Grund, nicht nur für unsere Heiligung, nicht nur für unsere Erlösung, aber für unsere ganze Existenz. Der Grund, warum es uns gibt überhaupt, ist die Ehre Gottes. Der ultimative Grund für alles ist die Ehre Gottes. Ich hätte ja noch der Berg eine Bekenntnisschrift hinzuzufügen, eine einzige Frage von einem einzigen Katechismus. Ich würde vom kürzeren Westminster-Katechismus die Frage 1 hinzufügen. Das ist für mich die wichtigste Frage aus allen Katechismen der ganzen Welt. What is the chief end of man? Was ist der Sinn des menschlichen Lebens? Gott zu ehren. What is the chief end of man? Man's chief end is to glorify God and to enjoy him forever. Der Sinn des menschlichen Lebens ist, Gott zu ehren und sich an ihm zu erfreuen. Dafür gibt es uns. Dafür gibt es uns. Es gibt uns nicht, dass wir Freude haben. Es gibt uns nicht mal für unsere Erlösung oder für unsere Gesundheit oder für unseren Spaß. Das ist alles nett und das kriegen wir auch alles von Gott und dafür sollen wir auch dankbar sein. Aber der ultimative Grund für alles ist die Ehre Gottes. Die Ehre Gottes ist der Grund für deine Existenz, für alle Existenz. Wenn du aber hier sitzt, was ich hoffe. Und ich stehe hier und denke das Gleiche und denkst dir, oh Mann, das beschreibt mich jetzt aber überhaupt nicht. Und das muss ja zwangsläufig so sein, weil sonst wären wir ja schon perfekt, glorifiziert. Dann lass uns mit Klagelieder Kapitel 3 ermutigt sein, Vers 22. Gnadenbeweise des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Jetzt ist ein Morgen. Seine Gnade ist neu. Wir könnten heute neu anfangen. Fangen wir heute doch neu an. Bringen wir die Vergangenheit zum Kreuz und schauen wir nach vorne und beten wir, dass unsere Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit wir prüfen können, worauf es ankommt, sodass wir lauter und ohne Anstoß sind bis zum Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Und möge er uns helfen. Amen und Amen. Lasst uns beten. Unser Herr und unser Gott, wir danken dir für deine Gnade und für deine unendliche Geduld mit deinen Kindern. Wir danken dir, dass du uns zur rechten Zeit die rechten Dinge klar machst und dass du so eine lange Geduld hast mit uns, dass du deine Gemeinde liebst. O Herr, lehre uns und zeige dich uns, offenbare dich uns mehr und mehr, dass wir in enger Gemeinschaft mit dir leben können und dass wir wachsen im Glauben. Behüte uns vor dem Bösen und lass unsere Kinder aufwachsen in der Furcht und Erziehung und Liebe ihres Herrn. Segne uns und behüte uns zur Ehre deines Namens und zur Ermutigung deiner Gemeinde. Amen. Amen.